und herzlich willkommen zum Bildungsplausch, dem Forschungspodcast der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. In diesem Podcast sprechen wir mit unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich mit aktuellen Fragen rund ums Thema Bildung auseinandersetzen. Woran forschen Sie gerade? Was motiviert Sie? Und wie war Ihr Weg in die Wissenschaft? Im Bildungsplausch erfahren Sie alles über spannende Entwicklungen in Bildung und Pädagogik und wir stellen Ihnen die Menschen hinter der Forschung vor. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß bei dieser Folge. Mit unserem heutigen Gast haben wir eine kleine Premiere im Bildungsplausch. Jana Steinbacher studiert noch, muss man sagen, an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und sie ist damit die erste Studentin, die wir im Forschungspodcast Bildungsplausch begrüßen dürfen. Hallo Frau Steinbacher, ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Hallo Herr Wetterauer, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
An dieser Stelle sei einleitend ganz kurz erwähnt, mit ein Ziel unseres Podcasts ist es auch zu zeigen, dass Forschung eben nicht nur von Personen gemacht wird, die konkret in einer Promotion sind oder vielleicht schon einen Prof.Doktor. Vor ihrem Namen hängen haben, sondern eine Forschungsarbeit kann auch schon ganz praktisch im Studium stattfinden. Und deswegen haben wir auch Frau Steinbacher heute eingeladen. Ich lese jetzt mal ganz kurz vor, was man über Sie so auf der Homepage der Pädagogischen Hochschule findet. Da steht, Sie studieren aktuell noch Bildungswissenschaften im Master und arbeiten derzeit an Ihrer Abschlussarbeit. Sie sind schon relativ weit fortgeschritten, das hatten wir jetzt gerade im Vorgespräch kurz erwähnt, aber das können Sie ja nachher nochmal erklären. Was man aber dort weiterhin findet, der Inhalt Ihrer Arbeit. Und der ist sehr aktuell, denn der Titel Ihrer Forschungsarbeit lautet Digitale Hochschule und Resilienz. Resilienzförderung als Strategie zur Bewältigung der digitalen Transformation. Weiter steht dort, dass Sie Mixed-Method-Methoden anwenden, um herauszufinden, wie sich das digitale Semester auf Lehrende und Studierende ausgewirkt hat. Fangen wir jetzt einfach mal ganz vorne an, denn ich glaube, da sind schon ein paar Begriffe gefallen, wo wir einige Zuhörerinnen und Zuhörer verloren haben. Frau Steinbacher, können Sie ganz kurz erklären, was im Rahmen Ihrer Arbeit denn genau der Resilienzbegriff bedeutet? Was kann man darunter verstehen und sich vorstellen?
Ja, also Resilienz ist eigentlich ein Konstrukt aus der Psychologie. Also das beschreibt im Prinzip die Widerstandsfähigkeit eines Individuums beziehungsweise die Fähigkeit, mit individuellen Krisen umzugehen und die erfolgreich zu bewältigen. Und in diesem Zusammenhang untersuche ich eben die Resilienz im Kontext einer digitalen Hochschulbildung. Also hier wird dann auch mein Fachbereich, nämlich die Bildungswissenschaften, auch wieder relevant.
Das heißt, da könnte man jetzt davon ausgehen, dass zum Beispiel eine Situation wie die Corona-Situation eben eine solche Prüfung für die innere Resilienz sozusagen darstellt. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, das ist im Prinzip dann ein aversiver Lebensumstand, also eine Krise, die als herausfordernd und belastend wahrgenommen wird. Also diese Erkenntnisse, die gingen bereits aus der Evaluation des digitalen Sommersemesters letztes Jahr hervor. Und es gab eben Anlass dafür, die Resilienz genauer in den Blick zu nehmen. Also damals hat man sich dann die Frage gestellt, liegt es daran, dass sich Lehrende und Studierende nicht resilient genug fühlen oder nicht resilient genug sind? Oder ist die Organisation, die sie umgibt, also die Hochschule an sich, nicht resilient genug?
Wie würden Sie jemanden, der oder die überhaupt keine Ahnung von diesem ganzen Thema hat, kurz erklären, woran Sie an Ihrer Masterarbeit genau forschen, was so das Ziel damit genau ist?
Also Ziel ist es, die individuelle Resilienz von Lehrenden und Studierenden zu bestimmen und daraus Maßnahmen abzuleiten, beziehungsweise hemmende und fördernde Faktoren, die eine digitale Resilienz, also Resilienz im Kontext dieser digitalen Hochschulbildung, fördern können, unterstützen können.
Was für Möglichkeiten gibt es denn, diese Resilienz zu unterstützen?
Also dazu muss man sagen, Resilienz geht eigentlich aus diesem Zusammenwirken von Schutz- und Risikofaktoren hervor. Also Risikofaktoren wären in dem Fall Ängste, Sorgen, Unsicherheiten, die im Zusammenhang mit der digitalen Lehre auftreten. Also ganz konkret konnte ich die auch durch die qualitative Erhebung in dieser Arbeit rausfinden. Da haben Studierende beispielsweise geäußert, dass eben dieser zwischenmenschlicher Austausch einfach fehlt, zum einen zu Lehrenden, zum anderen auch zu KommilitonInnen. Das ist eine ganz große Unsicherheit, eine ganz große Angst. Auch keine Freunde zu finden im Studium, keinen Anschluss zu finden, das sind sozusagen Risikofaktoren. Und Schutzfaktoren, die können dann eben diesen Risikofaktoren entgegenwirken oder die abschwächen. Das heißt, man könnte jetzt beispielsweise ansetzen und diese soziale Beziehung untereinander, also auch zu den Lehrenden, zu fördern. Also Programme zu etablieren, die es eben ermöglichen, verstärkt in den Austausch zu treten oder die Seminare so zu konzipieren, dass auch während des Seminars oder während der Vorlesung verstärkt Interaktion stattfindet. Das wäre jetzt auf sozialer Ebene. Genau.
Ja. Ich glaube, es wäre sinnvoll, bevor wir auf die einzelnen Punkte und ihrem genauen Vorgehen eingehen, nochmal einen kleinen Blick zurückzuwerfen. Mhm. Da müssen wir jetzt mal vor allem an Außenstehende denken, die vielleicht jetzt gar nicht so genau wissen, wie ein Hochschulsemester denn an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg aussah in Corona-Zeiten. Wie kann man sich das denn etwa vorstellen? Was war denn anders zu einem, in Anführungsstrichen, normalen Semester?
Ja, anders war einfach die Tatsache, dass es komplett im Distanzunterricht, Distanzlehren und Lernen sozusagen stattfand. Also man war nicht mehr vor Ort an der Hochschule, sondern jeder saß zu Hause vor seinem Laptop und hat eben digital an Vorlesungen und Seminaren teilgenommen.
Man kann sich vorstellen, dieses klassische Campusleben, ich denke, das ist ein Bild, das viele im Kopf haben, wenn sie an Hochschulen und Universitäten denken. Studierende, die sich in der Mensa tummeln oder in der Pädagogischen Hochschule gibt es einen sehr schönen grünen Innenhof, der immer im Sommer voll besetzt ist, so etwas fiel eben komplett weg.
Ja.
Haben Sie das, Sie hatten jetzt gerade von diesen qualitativen, von den qualitativen Erhebungen gesprochen. War das ein konkreter Punkt, dass eben dieser Austausch explizit gefehlt hat?
Auf jeden Fall. Also das war ein ganz großer Befund, beziehungsweise das wurde nicht nur vereinzelt geäußert, sondern eben von vielen Studierenden und kann deshalb auch als relevant auf jeden Fall eingestuft werden. Also Studierende haben einfach ganz konkret geäußert, dass so dieses Geplauder in den Pausen oder Getuschel während den Seminaren, dass es einfach wegfiel, einfach nicht mehr vorhanden war oder mal irgendwie sich auszutauschen, wenn man auf dem Weg zum nächsten Vorlesungssaal ist, auf dem Gang, das fiel einfach komplett weg. Also man saß eben alleine vor seinem Computer und so dieses davor und danach und dazwischen, was sonst immer so stattfand, das war einfach nicht gegeben und das fehlt einfach.
Haben Sie da einen Unterschied gemerkt, ob sich die Studierenden nun am Beginn ihres Studiums befanden oder vielleicht schon eher fortgeschritten waren?
Es gab vereinzelt Hinweise darauf, dass die Resilienz, also diese Fähigkeit, jetzt mit dieser Krise umzugehen, mit zunehmender Studienerfahrung zunimmt. Allerdings war das nur vereinzelt. Also diese Befunde, die konnten nur für vereinzelte Items dieser Resilienzskala, die ich eingesetzt habe, festgestellt werden und konnten nicht mit dem Gesamtscore abgesichert werden. Deshalb kann ich da nicht generalisieren. Aber vereinzelt gab es Hinweise darauf, dass fortgeschrittene Studierende besser damit klarkommen, ja.
Jetzt haben wir viel über Studierende gesprochen. Sie beziehen sich in Ihrer Forschungsarbeit aber auch auf die Lehrenden. Gibt es denn da Unterschiede oder reagieren die vielleicht ganz ähnlich auf diese Ausnahmesituation?
Teils, teils. Also es gibt Unterschiede, vor allem auch was die organisationalen Rahmenbedingungen betrifft. Also ich konnte auf jeden Fall auch feststellen, dass man Individuum und Organisation nicht getrennt voneinander betrachten kann, sondern dass die Organisation, also die Hochschule, die sie umgibt, da einen ganz wesentlichen Anteil trägt, da die Personen zu unterstützen in diesem Wandel. Also technische Ausstattung ist da ein großes Thema. Aber auch die Mehrbelastung, die mit dem digitalen Semester oder dem digitalen Lehren einherging, waren ganz zentrale Punkte bei den Lehrenden. Aber diese soziale Komponente, die spielt bei den Lehrenden eigentlich eine genauso große Rolle wie bei den Studierenden. Also zum einen auch in Bezug zu KollegInnen, also ja, dass da einfach der Austausch fehlt, aber auch zu Studierenden. Also Lehrende haben auch ganz konkret geäußert, dass sie Angst haben, den Kontakt zu Studierenden zu verlieren.
Haben Sie auch da gesehen, was für Möglichkeiten es gibt, das vielleicht abzuschwächen oder zu verbessern? Das andere Beispiel, das Sie vorhin genannt hatten, hat sich ja eher auf die Studierenden bezogen.
Genau, also das wäre auf jeden Fall ein Aspekt, den man auch bei den Lehrenden etablieren sollte. Also vor allem, was die Durchführung von Seminaren und Vorlesungen betrifft, beispielsweise. Also Studierende hatten da teilweise auch den Vorschlag, einfach diese Zoom-Sessions beispielsweise eine Viertelstunde früher zu starten oder eine Viertelstunde hinten dran zu hängen, um da einfach noch zu plaudern, einfach im Austausch zu bleiben.
Ich verallgemeine das jetzt mal ein bisschen. Das sind jetzt ja eigentlich Ergebnisse von einer Fragestellung, die wahrscheinlich jetzt in den vergangenen Monaten viele Menschen umgetrieben haben. Also wie gehen Menschen mit dieser Ausnahmesituation um? Und ich sage mal so, die Fragestellung liegt ja sozusagen ein bisschen auf der Hand. Also, dass man sich mal hinsetzen müsste und das mal untersuchen müsste, wie das jetzt genau aussieht, ist, finde ich, eine Frage, die wie gemacht ist für eine Forschungsarbeit. Jetzt haben wir natürlich die Frage, wie kommt man denn von dieser, ich sag mal, sehr alltäglichen Fragestellung hin zu einer Forschungsarbeit? Also wie sind Sie vorgegangen, um Ihre Forschungsergebnisse zu produzieren?
Also wie vorhin bereits erwähnt, ging das eigentlich aus den Erkenntnissen der Evaluation letztes Semester, also letztes Sommersemester hervor. Und dann stand eben dieses Resilienzphänomen im Vordergrund. Das heißt, eine erste Frage war eigentlich, wie hoch ist die durchschnittliche Resilienzausprägung bei Lehrenden und Studierenden der Pädagogischen Hochschule Heidelberg? Und dann geht es weiter, indem man sich fragt, was spielt denn da jetzt noch rein? Was möchte man in dem Zusammenhang noch rausfinden? Weil es bringt ja an der Stelle nichts oder ist nicht ausreichend genug, jetzt da einen Wert zu haben und dann sagen zu können, ja, wir sind jetzt resilient oder sie sind nicht resilient, sondern man muss ja irgendwie noch damit weiterarbeiten und weitere Fragen haben, die man dann noch konkreter beantworten kann, mit mehr Material füllen kann. Das heißt, es standen auch dann Fragen im Raum wie, welche Ängste, Sorgen und Unsicherheiten treten auf in Bezug auf die digitale Lehre? Was stärkt Lehrende und Studierende? Auf welche Ressourcen können Lehrende und Studierende zurückgreifen, wenn es ihnen einmal nicht so gut geht? Und dann letztendlich auch, welche Maßnahmen können ergriffen werden, dass sich Lehrende und Studierende in dieser Umstellung sicherer fühlen? Und dazu muss man eigentlich vorweg noch sagen, dass diese Fragen dann letztendlich auch das Untersuchungsdesign bestimmen. Also anhand dieser Fragen legt man dann fest, wie man methodisch vorgeht, um die Fragen umfassend beantworten zu können. Und das hat dann eben diesen Mixed-Methods-Ansatz nahegelegt. Also zum einen hatte man eine quantitative Erhebung, um eben diese Resilienzfrage zu beantworten und die individuelle Resilienz zu bestimmen.
Lassen Sie mich da kurz zwischenhaken. Das heißt, mit quantitativer Erhebung kann man sich das ganz praktisch einfach als Fragebogen vorstellen.
Genau, das ist ein standardisierter Fragebogen, der sich dann auch quantitativ, also rein numerisch quasi auswerten lässt. Und qualitativ, das wäre dann eben diese Verknüpfung. Diese Methode bietet sich einfach an, um dann eben diese anderen Fragen zu beantworten. Also welche Ängste, Sorgen und Unsicherheiten sind es konkret? Die kann man eben über eine rein quantitative Erhebung nicht abbilden.
Könnten Sie sagen, wie viele Studierende und Lehrende an diesen vielleicht erstmal quantitativen Erhebungen teilgenommen haben? Also wie aussagekräftig ist letzten Endes diese Erhebung?
Aber tatsächlich habe ich die ganz genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber bei den Lehrenden waren das knapp 40 und bei den Studierenden so um die 230, wenn ich mich erinnere. Ich hatte mir erhofft, dass noch mehr Personen daran teilnehmen, aber an sich ist die Zahl ausreichend. Also die ist groß genug, um diese Ergebnisse dann auch gut abbilden zu können und dann auch generalisieren zu können. Also wenn die Stichprobe oder wenn beide Stichproben noch größer gewesen wären, hätte man unter Umständen auch noch kleinere Effekte nachweisen können. Aber das ist jetzt nicht weiter tragisch. Also die Stichprobenzahl, die war absolut ausreichend. Genau. Und dazu muss ich aber noch sagen, diese qualitativen Fragen, die waren Bestandteil des quantitativen Fragebogens. Also die waren einfach am Ende noch nachgestellt. Also das waren keine komplett getrennten Erhebungen, sondern das war ein paralleles Design sozusagen.
Das heißt, auch da ganz praktisch gedacht, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich nehme an so einer Erhebung teil, kamen am Schluss wahrscheinlich einfach noch offene Fragen, die man mit, ich sag mal, Fließtext ausfüllen konnte.
Genau, und das waren dann sozusagen die qualitativen Elemente. Und wichtig ist an der Stelle auch zu sagen, dass diese Teilnahme komplett freiwillig war und auch anonym. Also es konnten keine Rückschlüsse auf einzelne Personen gezogen werden und es war auch zu jedem Zeitpunkt möglich, Fragen oder auch Items im quantitativen Teil zu überspringen bzw. auszulassen und man konnte diese Erhebung oder diese Befragung auch jederzeit abbrechen. Mhm.
Das heißt, Sie haben jetzt eigentlich auch schon sozusagen einen richtigen Sprung in den Pool der Wissenschaftscommunity und der Forschungscommunity gemacht, haben sich hingesetzt, eine Studie ausgewertet, ja, ein fertiges Paper sozusagen geschrieben. Wissen Sie denn schon, was damit passieren wird? Sie hatten das vorhin im Vorgespräch so kurz angedeutet.
Also Ziel ist es schon, jetzt auch damit weiterzuarbeiten und diese Erkenntnisse auch der Wissenschaftscommunity zugänglich zu machen. Also das sind schon relevante Ergebnisse, auf denen man aufbauen kann, anknüpfen kann, damit weiterarbeiten kann. Und Ziel wäre es, jetzt im nächsten Schritt eben tatsächlich ein Programm zu entwickeln, um die Resilienz zu fördern. Und wir verstehen das jetzt in diesem Kontext daher auch als digitale Resilienz. Und das ist eben ein Konstrukt, das es so noch nicht gibt. Also es gibt bereits viel Forschung zu Resilienz an sich und auch zu Digitalisierung. Aber in der Forschungslandschaft gibt es bisher kaum Befunde, die beides miteinander verknüpfen. Und das gilt es jetzt halt auszubauen und ja auch jetzt stärker beschreiben zu können, dann im nächsten Schritt auch erfassbar machen zu können, also dann auch ein Messinstrument zu entwickeln, mit dem man dann auch konkret digitale Resilienz bestimmen kann, erfassen kann.
Können Sie sich schon vorstellen, wie sowas aussehen könnte, so der Blick in die Glaskugel?
Tatsächlich muss man da ganz engmaschig jetzt auch mit den Daten arbeiten, die wir haben. Und man muss da auch definitiv noch weitere Erhebungen, vermutlich auch qualitative Erhebungen durchführen, um sich diesem Konstrukt auch weiter zu nähern und diese Teilfacetten, die da einfach eine Rolle spielen, zu identifizieren, damit man eben mit dieser Skala oder mit diesem Messinstrument dieses Konstrukt auch so abbildet, wie es dann tatsächlich ist. Also, dass man auch das misst, was man messen möchte und möglichst genau misst. Mhm. Das klingt jetzt sehr abstrakt. Aber ungefähr so, ja.
Okay, aber man merkt schon, das wird auch Ziel weitere Forschungsfragen sein. Ja. Da klingt jetzt aber so ein bisschen mit, das wäre jetzt so meine Anschlussfrage, auch so ein bisschen in die Zukunft gerichtet. Sie haben jetzt ja mit Ihrer Forschungsarbeit ja auch tatsächlich eine neue Forschungsfrage behandelt. Und Sie sagten ja auch schon, dass in dem Bereich, der sich jetzt konkret um Ihre Arbeit dreht, bisher noch nicht so viel existiert. Mhm. Das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich, in einem Studium schon eine so tiefgehende Frage zu beantworten und vielleicht auch so eine neue wissenschaftliche Erkenntnis zu erzeugen. Wie ging es Ihnen denn damit, so aktiv in so einem Forschungsprozess mit drin zu sein und auch mal so diesen Eindruck zu bekommen, dass andere Leute abwarten, was sie für eine Forschung produzieren, dass es Aufmerksamkeit erzeugt, dass sie sich plötzlich in einem wissenschaftlichen Diskurs wiederfinden? War das für Sie was Ungewohntes oder wurden Sie da quasi durch das Studium ganz gut vorbereitet?
Teils, würde ich sagen. Also natürlich war es neu. Das Ganze hat sich aber eigentlich letztes Jahr eben mit Beginn des digitalen Sommersemesters schon so entwickelt. Also als diese Evaluation durchgeführt wurde, da wurde eben dieser Auftrag an unseren Studiengang, also den Master Bildungswissenschaften, gerichtet. Und ich habe damals zusammen mit meinem Kommilitonen Fabian Fellmann die Evaluation geleitet von studentischer Seite. Und in dieser Zeit haben wir natürlich verstärkt auch mit dem Rektorat zusammengearbeitet und auch mit Christian Rietz, der uns eben forschungsmethodisch und einfach als unser Professor da unterstützt hat. Und in dieser Zeit wurde dann eine Ausschreibung an uns weitergeleitet, des Stifterverbandes, der Abschlussarbeiten zur digitalen Transformation an Hochschulen suchte. Und damals dachte ich dann, okay, das ist ja eigentlich genau das, was ich gerade mache. Ich könnte das einfach weiterführen. Und habe dann damals Christian Rietz angeschrieben und ihn gefragt, was er denkt, ob ich mich darauf bewerben sollte. Und er sagte dann, ja klar, auf jeden Fall, und hat mich dann auch dabei unterstützt. Und da entstand dann eigentlich schon die Masterarbeit. Also da ging es dann tatsächlich schon konkreter darum, diese Fragestellungen zu formulieren, den Titel festzulegen und so weiter. Und ich habe dieses Stipendium dann letztendlich auch bekommen und das war natürlich ein gutes Gefühl, weil es hat gezeigt, die Wissenschaftscommunity interessiert sich dafür. Also dieses Thema, das ich angehe, das ist gefragt. Und das hat natürlich enorm motiviert und einem auch so eine Sinnhaftigkeit bei der ganzen Sache gegeben. Einfach weil man wusste, das, was man da jetzt konkret macht, damit kann man auch weiterarbeiten. Man, ja.
Ganz platt gefragt, hat es denn auch Spaß gemacht?
Ja, auf jeden Fall. Mir macht das echt richtig viel Spaß. Das hat man vielleicht auch schon rausgehört, aber ich kann mich wirklich dafür begeistern.
Man hört so die Begeisterung, kann man ganz gut raushören, ja. Können Sie sich denn auch so grundsätzlich vorstellen? Ich meine, das Masterstudium, hatten Sie ja im Vorgespräch kurz erwähnt, neigt sich jetzt dem Ende zu. Mhm. Können Sie sich denn grundsätzlich vorstellen, so eine Karriere in der Forschung tatsächlich zu verfolgen? Was würde Sie daran reizen?
Ja, also ich kann mir das schon länger vorstellen. Ich habe in den letzten Jahren eigentlich schon gemerkt, dass mir es immer sehr viel Spaß gemacht hat, auch Hausarbeiten zu schreiben. Also ich konnte mich irgendwie immer dafür begeistern, auch wenn andere das vielleicht eher als ätzend empfanden oder das halt einfach so dazugehörte im Laufe des Studiums. Aber ich habe schon gemerkt, dass ich mich da gern reinhänge und mir das einfach viel Freude bereitet. Und als es dann letztes Jahr mit dieser Evaluation losging und dann diesem Stipendium, da sagte Christian Rietz dann auch eines Tages zu mir am Telefon, dass er sich vorstellen kann, dass aus der Masterarbeit eine Promotion hervorgeht. Und das war dann eigentlich so der entscheidende Impuls, diesen Gedanken auch noch stärker zu verfolgen und mich noch mehr damit auseinanderzusetzen, ob ich mir das wirklich vorstellen kann. Und das kann ich definitiv. Also ich habe auch eine Promotion kategorisch nie ausgeschlossen. In den letzten Jahren konnte ich mir dann eher vorstellen, ja, einfach in Forschungsinstituten zu arbeiten, Studien mitzuentwickeln und auszuwerten. Aber mein Gedanke war immer so, wenn die Promotion dafür nicht notwendig ist, dann muss ich das auch nicht machen. Mhm. Aber dieser Impuls, der hat mich dann schon nochmal zum Umdenken gebracht und es war natürlich auch ein gutes Gefühl. Jetzt sind wir eigentlich so dieses ganze Projekt Masterarbeit auch dahingehend angegangen, dass jetzt daraus tatsächlich eine Promotion hervorgehen wird und ich diese ganze Thematik auch noch weiter vertiefe.
Da sieht man ja vielleicht auch ganz gut, wie wichtig eigentlich auch der Input von so einem Betreuer oder einer Betreuerin in dem Fall einfach ist. Weil ich gehe jetzt mal davon aus, Sie hatten jetzt wahrscheinlich im ersten Blick noch keine so genaue Vorstellung, dass man so etwas direkt so ausweiten könnte oder dass man von so einer Fragestellung aus der Masterarbeit direkt so ein, in Anführungsstrichen, Mammutprojekt wie eine Dissertation angehen könnte.
Auf jeden Fall. Also das war dann auch so ein klassischer Fall von zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Also es hat sich irgendwie alles so gefügt und es hat alles so Sinn gemacht. Und ich habe da mit Christian Rietz an meiner Seite sozusagen auch eine Person gefunden, die mich da wirklich unterstützt und die da auch das Potenzial sieht und einfach gewillt ist, das jetzt noch weiter anzugehen und ja, einfach zu vertiefen jetzt.
Sie haben jetzt ja, wenn man so zuhört, haben Sie wahrscheinlich schon einen deutlich festeren Plan davon, wie es vielleicht nach einer abgegebenen Masterarbeit weitergehen kann. Mhm. Damit sind Sie wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt eine typische Studentin. Ich erinnere mich selbst an mein Studium. Bei mir hat das noch länger gedauert, bis ich mich nach einem Master dann entschieden habe, welche Richtung es jetzt genau gehen kann. Mhm. Aber haben Sie schon früher ein großes Interesse gehabt? Sie hatten jetzt erwähnt, Sie haben gerne auch Hausarbeiten geschrieben zum Beispiel. Aber hatten Sie früher bei der Wahl Ihres Studienfaches auch schon so eine Begeisterung gespürt?
Vor dem Studium tatsächlich noch nicht. Also ich hatte mal überlegt, Soziologie zu studieren. Das ist ein Fach, für das könnte ich mich immer noch begeistern, auf jeden Fall. Und ich hatte auch jetzt im Master Bildungswissenschaften soziologische Anteile. Das war auf jeden Fall sehr spannend. Aber tatsächlich habe ich im Bachelor zuerst Europalehramt studiert. Das war quasi Grundschullehramt mit einem bilingualen Schwerpunkt. Das hatte ein ganz anderes Berufsziel eigentlich. Aber ich habe dann im Laufe des Studiums auch immer mehr Kontakt quasi mit diesen wissenschaftlichen Arbeiten gehabt. Also ich hatte beispielsweise Englisch als Hauptfach und konnte mich total für die Linguistik begeistern, also die Sprachwissenschaft. Das waren so die ersten Momente, in denen ich gemerkt habe, irgendwie reizt mich das. Und ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass ich mich nicht langfristig als Lehrerin sehe. Und ein wichtiger erster oder nächster Schritt war dann eigentlich auch die Entscheidung, den Master in Heidelberg zu machen in Bildungswissenschaften. Und damit stand dann eben diese Möglichkeit, auch langfristig in der Wissenschaft tätig zu sein, auch nochmal stärker im Raum.
Das würde mich jetzt einmal noch zu einer Anschlussfrage führen. Sie hatten jetzt gerade erwähnt, dass Sie Europalehramt mitstudiert hatten. Ihre Forschungsarbeit bezog sich jetzt ja konkret eher erstmal auf Studierende und Lehrende an einer Hochschule. Glauben Sie aber, dass die Forschungsergebnisse, die Sie jetzt gerade verarbeiten, dass diese sich auch auf andere Arbeits- und oder vielleicht eher Lehrbereiche übertragen lassen, also zum Beispiel auf die Schulen?
Auf jeden Fall. Also wir mussten jetzt natürlich im Hochschulkontext anfangen, weil alles andere hätte einfach den Rahmen gesprengt. Aber Ziel ist es eigentlich schon, diese Ergebnisse, die wir dann auch in den nächsten Untersuchungen erzielen, auch für den breiteren Bildungskontext einfach brauchbar zu machen. Also auf jeden Fall spielen dann auch LehrerInnen und SchülerInnen eine große Rolle. Und ja, das wäre natürlich ideal, wenn wir dann ein Programm entwickeln, das sich eben auf alle Bildungsinstitutionen ausweiten ließe. Ja.
Dann hätten Sie quasi auch sowieso wieder die Brücke zum Lehramt sozusagen geschlagen. Ganz von den Schulen weg kommt man dann eben doch nicht.
Ja, so schließt sich der Kreis manchmal.
Der Blick auf die Uhr sagt mir, dass sich die Folge so nach und nach dem Ende neigt. Ich hätte jetzt noch eine letzte Frage an Sie, und zwar, es ist ja immer ein bisschen schwierig zu sagen, jetzt blicken wir mal voraus und freuen uns auf irgendwas. Das hat uns Corona so ein bisschen verdorben, finde ich. Aber was würden Sie denn jetzt sagen, was ist das, worauf Sie sich jetzt in diesem Jahr freuen, noch für das frisch angebrochene Jahr 2021?
Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf diesen nächsten beruflichen Schritt. Das ist einfach nochmal eine ganz neue Erfahrung, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit und einfach auf diese weitere Forschungsarbeit. Privat würde ich mich natürlich freuen, auch wieder reisen zu können. Das finde ich ganz toll. Aber mal gucken. Ich bin da jetzt ganz optimistisch. Wenn es klappen soll, klappt es. Wenn nicht, dann noch nicht. Aber ja, jetzt steht erstmal der nächste berufliche Schritt im Vordergrund, und darauf freue ich mich sehr.
Wunderbar. Wir drücken auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass wir vielleicht uns auch nochmal in diesem Forschungspodcast wiedersehen oder ansonsten von Ihnen hören und lesen. Und natürlich auch ganz viel Erfolg, dass das vielleicht mit dem Reisen auch klappt. Das wünschen wir uns, glaube ich, alle.
Ja, vielen Dank.
An dieser Stelle ein ganz herzlicher Dank, Frau Steinbacher, dass Sie sich die Zeit genommen haben, über Ihre spannende Forschungsarbeit zu sprechen. Und an die Zuhörerinnen und Zuhörer ein herzlicher Dank fürs Zuhören wieder einmal. Wenn Sie mehr über den Podcast erfahren möchten, schauen Sie doch auf unserer Homepage vorbei, www.ph-heidelberg.de/bildungsplausch, und Sie finden unsere Folge natürlich auch auf allen gängigen Podcast-Portalen. Da bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Bis auf ein Tschüss, und haben Sie noch eine gute Zeit. Das war der Bildungsplausch, der Forschungspodcast der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie auch die kommenden Folgen unseres Podcasts nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne bei Ihrem Podcast-Anbieter. Oder besuchen Sie uns auf www.ph-heidelberg.de/bildungsplausch. Dort finden Sie auch unsere Kontaktdaten, falls Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast haben. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Diese Folge wurde produziert von Birgitta Hohenester, Nicole Flint, Max Wetterauer und Anna Düchting, mit freundlicher Unterstützung des Rektorats der Hochschule. Die Bildungsplausch-Musik kommt vom Fach Musik der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, mit Paul Stolze am Saxophon und Komposition und Christian Monninger am Klavier, Schlagzeug und Audioproduktion. Weitere Infos zu den beiden finden Sie auch unter www.jazz-saxophonist.de und www.momanddadrecords.de.